lange Zeit waren die deutschen Banken natürlich sehr wettbewerbsfähig und haben sehr hohe LTVs, LTCs geliehen für halt sehr kompetitive Margen. Da haben es die Debt Funds immer schwer gehabt, so richtig in den Markt reinzukommen. Jetzt gibt es so ein paar Trends, die das natürlich leichter machen. Einerseits steigen durch die Regulatorik einfach die Kosten der Banken und dadurch sinkt diese Gap in der Marge. Und auch die Debt Funds entwickeln sich weiter. Viele von denen, also wenn man jetzt mal die Großen anschaut, Blackstone, KKR, verkaufen dann Versicherungen auf und haben auf einmal irgendein Versicherungsgeld, das sie da mit reinbringen können in diese ganze Gleichung. Es gibt dieses ganze Thema Back-Leverage, wo sich dann diese Debt Funds selbst nochmal Finanzierungen holen auf ihren eigenen Loan.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Deutschland ist schon noch geil. Das sagt Dominik Rüger, der das Debt Advisory Team von JLL in Frankfurt leitet. Wir sprechen über die Schnelligkeit des amerikanischen Marktes und warum der hiesige trotzdem seine Vorteile hat, warum der Ausdruck sicherer Hafen für ihn nicht so ganz passt. Es geht um die zunehmende Bedeutung von Sparkassen und Volksbanken, die in das gewerbliche Immobiliengeschäft stärker reindrücken, um ausländische Banken, die ihre Möglichkeit wittern, weil sie einen positiveren Blick auf Deutschland haben, eben anders als das innerhalb Deutschlands der Fall ist. Der Blick von Dominik geht immer wieder nach Amerika und UK, denn da sind die Dinge erkennbar, die bald in Deutschland eine Rolle spielen werden. Wie die Chancen im Büromarkt. Wir blicken nach London, wo momentan viele Refurbishments umgesetzt werden. Für Dominik ein Zeichen, dass die Assetklasse Büro wieder eine Aufwertung erfahren wird. Es geht um Longtime-Values, Messanbieter, die professioneller aufgestellt sein werden, um den Verkauf von Lohnsell-Portfolios, Vergütungsstrukturen, Basel III und Transparenz. Dominik fordert zudem ein Umswitchen der deutschen Banken weg von Krise hin zu Ankauf. Die Regulatorik bremse die Prozesse aus. Was, das hört man immer wieder, alles unnötig in die Länge zieht. Kurzum, das Mindset muss angepasst werden. Dominik sagt, Schalter umlegen hin zu normaleren Zeiten. Finanzierung als der heiße Scheiß. Jetzt viel Spaß mit Dominik Rüger von JLL. Immobilieros Podcast in Frankfurt am Main. Zu dem Thema, was ich immer in letzter Zeit als der heiße Scheiß bezeichne, nämlich Finanzierung.
Habe ich es auch noch nicht gehört, aber finde ich gut, ja.
Mir gegenüber sitzt Dominik Rüger, Experte für Debt Advisory bei JLL Deutschland. Hallo Dominik.
Hallo, freue mich erstmal hier zu sein. Vielen Dank.
So, wir beginnen mal mit einer schnellen Fragerunde. Das Thema haben wir jetzt schon verraten. Du darfst dir wünschen, wo du ein Büroprojekt finanzieren kannst. Für welche Stadt entscheidest du dich? London, New York oder Frankfurt?
Okay, also schnelle Fragerunde heißt eigentlich beantworten und gar nicht so viel dazu sagen. Ich sage jetzt zwei Sachen. Also da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich war eine Zeit lang in New York, großartige Stadt, deshalb viel Trend da, auch Finanzierungstrends und deshalb spannend, da was zu machen. Jetzt gerade bin ich in Frankfurt und auch das ist absoluter Fokus hier und ich finde es spannend, hier Sachen zu machen. Also da ist meine Heimat. Deshalb würde ich wahrscheinlich die zwei wählen, wenn ich wählen könnte.
Gut, du solltest eigentlich nur eins wählen, aber ich akzeptiere.
Ich habe zumindest eins ausgeschlossen.
Ja. Sehr gut. Ja. So, es gibt einen Report von PwC und vom ULI. Da würde ich jetzt einfach mal die These vorlesen und du sagst dann mal, was du davon hältst. Mhm. Mehr als 80% der da Befragten rechnen aktuell damit, dass das Geschäftsvertrauen und die Profitabilität der Immobilienbranche 2025 unverändert bleiben oder steigen wird. Wir sind jetzt in der Mitte von 2025. Was sagst du? Hoch, runter, gleich?
Genau, also die Sache ist immer die, es dauert oft länger, als man denkt. Man hofft irgendwie, das geht alles ganz schnell und am Ende ist es nicht so. Aber ich glaube, generell ist dieser Trend da. Also es ist irgendwo, es hat sich so einen Boden gefunden und es liegt auch, da kann vielleicht später auch nochmal kurz drauf eingehen, an der Interest Rate, die sich irgendwo bei so 2% gefunden hat. Und damit kann man wieder rechnen und damit kann man auch wieder positiver in die Zukunft schauen. Aber natürlich gibt es noch schwierige Themen aus der Zeit vor der Zinswende und die sind auch immer noch nicht einfach.
Gut. Dritter Punkt, ebenfalls aus dieser Studie, 88% erwarten, dass die regulatorischen Anforderungen für Investitionen in einen Übergang zur Klimaneutralität zu einem wesentlichen Faktor für die Immobilienfinanzierung werden. Ja, ja oder nein?
Sind sie eigentlich schon, also gerade bei den deutschen Banken, die sind da gerne dann Vorreiter bei sowas auch. Da gibt's dann auch, da ist dann ein bisschen die Thematik, wie weit treibt man es eigentlich und was ist noch okay und wo macht es noch Sinn, wirklich auch dann in Richtung grüne Finanzierung zu gehen oder in diese ganze ESG-Thematik. Ich glaube, das Thema ist sehr groß. Jetzt gerade mit dem Reset und dem, da wo wir uns im Markt befinden, wird halt auch mehr dann auch mal hinterfragt, was ist eigentlich der Effekt oder wie kosteneffizient ist es. Also natürlich kann ich alles super green machen. In guten Zeiten ist da genug für alles da. Jetzt überlegt man mal, okay, was ist eigentlich dann am Ende auch wirtschaftlich sinnvoll. Und ich glaube, da gibt es so ein bisschen, der Verstand ein und man überlegt wirklich konkreter, wie man da sinnvoll investieren kann.
Mhm. Deine Kollegin Anja Schumann hat bei einem unserer Kongresse einen Vortrag gehalten und sagte da irgendwie, naja, so ein bisschen ESG hat man das Gefühl, rückt so ein bisschen in den Hintergrund.
Ja.
Hast du auch das Gefühl?
Ja, ich glaube einfach, weil am Ende passieren Sachen nur, wenn sie sich auch wirtschaftlich lohnen. Also, und das kann man auch viele Sachen übertragen. Also erstmal diese ganze Transformation der deutschen Wirtschaft oder der deutschen Immobilienbranche in eine grünere oder grüne Wirtschaft. Das kostet einfach Geld und das macht man nur, wenn das irgendwo Sinn macht. Und da sind wir einfach, so funktioniert dann Kapitalismus. Wenn ich damit irgendwie Geld verdienen kann, dann mache ich das auch gern. Und viele Unternehmen, glaube ich, sind da auch sehr positiv dazu eingestellt und machen es auch gern, weil sie eigentlich dazu beitragen wollen zu einer besseren Gesellschaft. Aber es muss sich irgendwo auch lohnen. Und ich glaube, da findet so ein bisschen, da ist ein bisschen mehr Vernunft mittlerweile dabei, dass man das genauer sich anschaut, was da eigentlich Sinn macht und was man auch als Bank dann verlangen kann von einem Kunden. Ich glaube, also auch Thema Logistik, da gibt es auch so Auswüchse, um auf irgendwelche Zahlen zu kommen, wird dann irgendeine Wärmepumpe oder irgendwelche Heizsysteme dann angepasst, die dann eigentlich natürlich sehr klimaneutral sind, aber einfach für die Nutzung eigentlich gar nicht so richtig gebraucht werden, weil sind halt am Ende Logistikhallen so. Und das, also da muss man dann auch überlegen, was ist am Ende sinnvoll und will man eigentlich nur eine Box ticken oder will man eigentlich sinnvoll in diese Maßnahmen investieren.
Apropos sinnvoll, was beschäftigt dich im Moment mehr, Finanzierung oder Refinanzierung?
Es ist natürlich so, immer mehr Ankaufsfinanzierungen, genau, das ist natürlich, wird mehr, wenn der Markt wieder mehr anläuft, hat man da automatisch einfach mehr auf der Seite zu tun, aber es ist vielleicht wahrscheinlich so ein 30% Ankaufsfinanzierung oder 25% so eher 75 so Refinanzierungen, das ist, glaube ich, einfach marktphasenbedingt. Dass sich das so verschiebt in die Richtung.
Ja, ja klar. Ja. Und Refinanzierungen sind ja jetzt auch, ich habe vorhin schon gesagt, heiße Scheiß. Mhm. Wir sehen ja gerade im Gewerbebereich extrem viel, was refinanziert werden muss, was neu finanziert werden muss. Es gibt eine Studie von CBRE, dass allein im Gewerbebereich 70 Milliarden Euro Finanzierungslücke ist. Mhm. Ich habe mit einigen geredet, kann man auch in einigen Podcasts von mir hören, die sagen, das reicht nie im Leben. Muss mehr. Mhm. Wie schätzt du das ein?
Also ich glaube, die Finanzierungslücke ist definitiv da. Es sind einfach, und da muss man einfach realistisch sein. Also wir haben jetzt ein anderes Zinsumfeld, zwar mal null, ist jetzt aktuell ungefähr 2. Und auf der Basis sind einfach Werte vernichtet worden. So, und das führt einfach dazu, dass jetzt LTVs da hochgegangen sind. Die sind teilweise, befinden sich da auch solche Assets, viele von denen vielleicht noch auf Bankbilanzen. Die sind nicht wirklich am Markt getestet, was am Ende dann wirklich, wenn jetzt jemand das ankaufen würde, was der da für eine Finanzierung drauf bekommt, dann ist es ja auch irgendwo eine Finanzierungslücke oder dann auch im Endeffekt bei der Refinanzierung, was dann in Equity reinfließen muss. Also ich glaube, die Lücke ist da. Es ist, glaube ich, sehr schwer, das abzuschätzen, weil es auch immer von Marktdynamik abhängt. Also es gab auch, AIW hat auch mal so eine Studie gemacht und die war dann halt in den Zeiten, in denen der Zins 4 war, ist die natürlich riesig. Dann ist der Zins jetzt wieder massiv runtergegangen. Jetzt sind wir bei 2, dann ist natürlich auch die Lücke wieder geschrumpft. Der Markt zieht wieder ein bisschen an, dadurch steigen auch wieder die Werte, was dann auch die Gap wieder schließt. Ich glaube aber, also eine generelle Gap gibt's. Die Zahl schwankt so zwischen 50 und 150, glaube ich, was da so aufgerufen wird. Da muss man dann auch schauen, welche Jahre mal genau in Betracht nehmen, was dann die Annahme ist, wie so eine Refinanzierung stattfinden kann, zu welchem LTV ist das eigentlich im Markt finanzierbar. Und das ist natürlich immer so, deshalb ist es immer so eine bewegliche oder so eine Zahl, die sich sehr stark bewegt, auch von den aktuellen Marktgegebenheiten beeinflusst. Aber es ist wertvernichtet worden und es wird sicher da eine Lücke geben, die gefüllt werden muss. Und da gibt's dann natürlich auch das ganze Thema Debt Funds, die in solche Lücken vorstoßen können, was ja auch ein Trend ist, der sich in vielen anderen Märkten schon deutlich abzeichnet und hier mittlerweile auch vermehrt.
Gut, dann erklär mal den Trend.
Also man sieht es ja immer, also das ist oft so in der, ich glaube, es ist in vielen Wirtschaftsbereichen so, in der mobilen Welt ist es, würde ich sagen, definitiv so. Es passieren viele Sachen in den USA, dann kommen die irgendwann so langsam nach UK, und weil die sind sich irgendwie dann doch geistig sehr nahe und auch natürlich sprachlich. Und sobald es dann in UK ist, wird es dann irgendwann auch auf dem Kontinent adaptiert. Und man sieht halt da deutlich einen Trend, dass dieser Bereich, der natürlich deutlich weniger reguliert ist, in den USA massiv gewachsen ist, ist auch in UK in den letzten Jahren massiv gewachsen. Lange Zeit waren die deutschen Banken natürlich sehr wettbewerbsfähig und haben sehr hohe LTVs, LTCs geliehen für halt sehr kompetitive Margen. Da haben es die Debt Funds immer schwer gehabt, so richtig in den Markt reinzukommen. Jetzt gibt es so ein paar Trends, die das natürlich leichter machen. Einerseits steigen durch die Regulatorik einfach die Kosten der Banken und dadurch sinkt diese Gap in der Marge. Und auch die Debt Funds entwickeln sich weiter. Viele von denen, also wenn man jetzt mal die Großen anschaut, Blackstone, KKR, kaufen dann Versicherungen auf und haben auf einmal irgendein Versicherungsgeld, das sie da mit reinbringen können in diese ganze Gleichung. Es gibt dieses ganze Thema Back-Leverage, wo sich dann diese Debt Funds selbst nochmal Finanzierungen holen auf ihren eigenen Loan und dadurch auch die Kosten sinken. Auch diese ganze Back-Leverage-Thematik entwickelt sich stark weiter. Also es wird wesentlich dezidierter, was da an Optionen vorhanden ist. Und auch viele Seniorbanken schauen sich dieses Thema an. Aber generell gesprochen ist einfach, sinkt diese Lücke zwischen den deutschen Finanzierern, was die an Marge verlangen müssen und was mittlerweile eben die Debt Funds anbieten können.
Mhm. Fabio Carozza, BF Direkt, hat in einem Panel irgendwann mal gesagt, da die deutschen Banken müssen ein bisschen aufpassen, wenn die so weitermachen und sich weiter regulieren, werden die irgendwann keine Rolle mehr spielen. Siehst du das genauso?
Ja, also ich sehe schon irgendwo es ist schon eine Thematik, glaube ich, mit denen sich die Banken beschäftigen müssen. Also wie können wir uns eigentlich dann abheben? Die können immer noch bei sehr guten Immobilien, können die gute und auch kompetitive Finanzierung anbieten. Aber diese Regulierung, die mittlerweile schon relativ stark ist, lähmt die natürlich schon auch in ihren Prozessen. Also auch wenn man jetzt mal auf dieses ganze in so einer Ankaufsfinanzierung hat man halt meistens nur, weiß nicht, 4 Monate Zeit, um die durchzubringen. Und es ist mittlerweile schon gar nicht mehr so einfach, mit einer deutschen Bank in diesen 4 Monaten das durchzubringen, weil die dann halt sehr viele nochmal Absprachen intern haben. Es gibt da sehr viel, was diesen Prozess auseinanderzieht. Und das ist schon eine Problematik, ich glaube, mit denen sich die deutschen Banken schon auseinandersetzen müssen, wie sie auf jeden Fall relevant bleiben. Ich glaube, also sie haben immer noch einen sehr guten Engel. Sie haben günstiges Funding im Vergleich auch zu den vielen, die aus USA oder UK kommen. Aber ich glaube so, jetzt ist der Zeitpunkt, auch vielleicht eigene Prozesse nochmal zu hinterfragen und auch wieder umzuswitchen von, jetzt hatten wir irgendwie 2, 2,5, 3 schwierigere Jahre, wo man sich natürlich sehr intensiv dann auch mit diesem Kreditrisiko auseinandersetzen musste. Also vielleicht noch intensiver als normal. Aber jetzt geht es langsam wieder in Ankaufssituationen rein, in Ankaufsfinanzierung werden wieder relevanter. Und jetzt muss man, glaube ich, sein Mindset in diese Richtung auch dann wieder anpassen, dass man sagt, okay, wir können auch den Kunden in so einer kürzeren Ankaufsphase auf jeden Fall unterstützen. Wir können das durchziehen mit dem Kunden. Also ich glaube, dass einfach diese Prozesse wurden in den letzten Jahren durch diese Regulierung und das ist auch dann auch durch BaFin und EZB sehr, sehr stark vorangetrieben worden, ist aufgebläht worden und jetzt muss man irgendwo den Schalter wieder umlegen wir kommen wieder in normalere Zeiten rein und da muss auch dann der Prozess sich anpassen zu dem.
So schön, wie du sagst, Schalter umlegen, das würde ja bedeuten Flexibilität. Ja. Da wissen wir ja, und wenn du sagst, da muss ich das Mindset ändern, da wissen wir ja erst recht, dass das so ein sehr schwerfälliger Prozess ist. Läuft da Deutschland ein bisschen Gefahr, den Anschluss zu verlieren? Oder ist Deutschland trotzdem noch so, ich sag jetzt mal, so geil, dass da die Investoren trotzdem sagen, ist mir egal, mache ich halt ein bisschen, warte ich ein bisschen länger?
Ich glaube, Deutschland ist schon noch geil. So, also das kann man, glaube ich, schon sagen. Es hat halt einen eigenen Markt, der anders funktioniert als der US-Markt. Und man darf nicht immer, also der US-Markt hat seine seine Pros und seine Cons. Also er funktioniert sehr schnell, also das hat man dann auch gesehen jetzt hier, als sich die Zinsen gedreht haben, gibt es hier massive Adjustments, also zu den neuen Interest Rates, und auf einmal brechen hier die Werte weg und alle passen irgendwie so mehr oder weniger Fair Market Value ihre Valuations an und dann ist halt irgendwie brennt der Baum. So, jetzt hast du natürlich, ja genau, das ist natürlich, also das kann man natürlich machen, dann kann man natürlich auch sagen, in dem Moment, ja, jetzt können wir natürlich auch wieder nach vorne schauen, wir haben jetzt alles irgendwie abgeschrieben und irgendwie alles raus, wird alles rausgedreht und dann so, jetzt geht's wieder los. Es ist halt, der Markt funktioniert einfach so. Ich glaube, also die deutschen Banken, und da muss man auch mal eine Lanze brechen für die deutschen Banken, weil alle sagen mal, ja, die passen nicht ihre Marktwerte schnell genug an und so. Also das hilft schon auch manchmal, wenn man sich mal diesen Verlauf anschaut von den Interest Rates. Also die Inflation ist wahnsinnig hochgeschossen, die Interest Rates sind hochgegangen. Es war nicht so richtig absehbar, wie schnell das wieder runtergeht. Am Ende ist es sehr schnell wieder runtergegangen. Also irgendwie die Zinsen hochgeschossen und ist die Inflation runtergeschossen und dann konnte man wieder die Zinsen anpassen und so. Das war relativ kurzer Zeitraum, ne? Und da war es natürlich am Ende gut, nicht hier bei 4% Zinsen alles halt die ganzen Bewertungen durchlaufen zu lassen, sondern zu sagen, Long-Term Values sind nicht bei irgendwie 4% Interest Rate und dann, wenn man das dann irgendwie zusammenrechnet, was dann da an Werten rauskommt. Von daher denke ich schon, dass es, also der Markt funktioniert ein bisschen anders, aber er hat seine wirklich guten Seiten und ich glaube auch, dass der deutsche Markt diese Stellung auch international irgendwie noch hat. Man weiß hier schon, dass das, also Safe Haven ist immer ein bisschen schwierig, weil es ist, ich glaube, das ändert sich mal so und so, aber es ist die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union und damit hat es eine klare Stellung als Markt, der für alle großen Investoren interessant ist und auch bleibt.
Welche alternativen Finanzierungsquellen siehst du jetzt noch so, die auf den Markt kommen, die stärker werden oder vielleicht auch verschwunden sind? Keine Ahnung.
Also ich glaube, diese Bandbreite wird größer. Also man hat natürlich jetzt in den Good Times ist man irgendwie zu seinen Pfandbriefbanken und Landesbanken gegangen, da ist man zu drei gegangen, hat drei Termsheets eingesammelt und dann hat man sich die beste ausgesucht und am Ende wollte man auch nur irgendwie schnell die Finanzierung irgendwie abhandeln, weil der Deal wurde, oder das Geld wurde woanders verdient. Es wurde verdient im irgendwie Ankauf und Umbau und Umnutzung und so weiter. Jetzt ist es natürlich so, jetzt in Zeiten, in denen das Interest oder das Zinsumfeld wieder höher ist, macht es natürlich wieder mehr Sinn, sich mit dem Thema Finanzierung auch zu beschäftigen, weil der Hebel ist größer. Und es gibt jetzt eben Player, die in den Markt reindrücken aus allen verschiedenen Varianten, also aus allen verschiedenen Seiten. Und ich glaube, da besonders zu nennen ist, und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so der internationale Enge, aber die würde ich mal als erstes nennen, sind auch die Sparkassen und Volksbanken. Die drücken auch rein in das große gewerbliche Immobiliengeschäft. Wir haben jetzt da Finanzierungen über 100 Millionen Euro, die von Sparkassen gemacht werden. Das hat es in der Vergangenheit auch immer gegeben, aber man sieht einfach, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie mehr anbieten können, auch was die ganze Zinssicherungsgeschäfte angehen und so weiter. Also sind da, die entwickeln sich einfach zu, gerade diese größeren Institute, schon zu ernsthaften Playern da. Ich glaube, das ist deutlich, also da kommt irgendwie Druck rein in dieses Umfeld, in dem sich die Pfandbriefbanken und Landesbanken so lange alleine so ein bisschen bewegt haben. Dann hat man natürlich auch internationale Player, ich meine, die waren auch jetzt im letzten Zyklus irgendwie da, aber die haben jetzt auch gerade also schon Interesse in Deutschland zu finanzieren. Also das sind französische Banken, es sind holländische Banken, die da mehr machen wollen, die auch irgendwo ihre Lücke wittern oder ihre Zeit wittern, wo vielleicht die Deutschen so ein bisschen zu vorsichtig sind. Da ist ja dann auch manchmal diese Thematik mit, wie ist der Blick in Deutschland auf Deutschland und wie ist der Blick außerhalb von Deutschland auf Deutschland. Und ich glaube, die haben manchmal dann auch vielleicht sogar einen positiveren, als das intern manchmal ist. Und dann hat man natürlich Versicherungen, die da reinkommen, US oder UK-backed auch, die mehr machen wollen. Die haben auch 2 Jahre oder 3 Jahre nicht so viel gemacht. Natürlich, da war das Bond-Geschäft für Versicherungen wieder interessanter. Aber die wollen sich breit aufstellen und machen wieder mehr. Und dann Debt Funds natürlich. Also die auch jetzt eben durch diese, wie vorher schon erläutert, durch diese Gründe nach Deutschland wollen und auch da mehr Business sehen auf Dauer. Und das ist gerade so am Entwickeln.
In der letzten Zeit ist so ein bisschen aufgefallen, mir zumindest, es gab so ein paar Club-Deals, es gab auch ein paar Forward-Deals tatsächlich. Mhm. Mhm. Da hat man ja lange gesagt, sind tot. Wie siehst du das?
Ich glaube, es ist immer eine Marktphase. Also am Ende ist der Immobilienmarkt, funktioniert seit Jahrhunderten wahrscheinlich ähnlich. Es geht immer rauf und runter so ein bisschen. Das ist einfach so. So ist es halt das Business. Und in den Downturns kann sich keiner mehr vorstellen, dass der Markt jemals wieder gut wird. Und in den Upturns kann sich keiner vorstellen, dass er jemals wieder schlecht wird. Und beides passiert immer wieder. So, jetzt sind alle so ein bisschen negativ eingestellt. Aber ich glaube, jetzt der neue Upcycle beginnt jetzt irgendwo und ich weiß nicht, ob das jetzt heute der Fall ist, aber ich sage jetzt mal so in den nächsten, teilweise beginnt er wahrscheinlich schon oder beginnt dann halt so in den nächsten Monaten und vielleicht im nächsten Jahr. Ich bin ja auch dann am Ende kein Prophet, aber man hat so das Gefühl, es hat sich jetzt auf dem Niveau gesettelt und da ist natürlich diese Thematik, was glaube ich dann manchmal vielleicht der Markt auch anders wahrnimmt als wir jetzt, weil wir halt sehr transaktionsgetrieben sind und natürlich sehr viel von dieser Data sehen, was so im Markt passiert. Viele haben natürlich noch Sachen, die liegen in den Büchern, das sind entweder Sachen, die sie damals gekauft haben oder die sie finanziert haben und die sind nicht toll, weil halt einfach der Markt nicht mehr derselbe ist, wie er damals war. Und dann muss man sich mit den Themen beschäftigen, kann ich verstehen, die sind teilweise sicher, da hat man keine große Freude.
Nicht so schön.
Genau, da gibt es keine großen Erfolgserlebnisse, das ist natürlich, zieht die Stimmung runter. Aber wenn man jetzt mal heute schaut, wenn man sich heute Sachen neu ankauft, ist es auf einen neuen Preis gerechnet, dann kann man wieder irgendwie mit einer gewissen, Exit-Erwartungen rangehen, die auch, wenn jetzt der Zins, so wie jetzt aktuell aussieht, irgendwie bei diesen 2% ungefähr bleibt, kann man wieder rechnen. Und dann macht es schon wieder alles Sinn, auch wieder so den nächsten Cycle zu starten. Aber klar, man muss natürlich sich mit diesen Altfällen noch auseinandersetzen. Und manchmal, glaube ich, zieht es die Mut oder die Stimmung dann so runter, dass man das, was einem vor einem eigentlich liegt, dass sich so ein neuer Zyklus ergibt, vielleicht gar nicht so wahrnimmt immer, weil man immer noch so viel mit diesen Altfällen zu tun hat.
Mhm, ja, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also jetzt wird ja sehr viel darüber gesprochen, was so in den Beständen eigentlich noch liegt, was in den Fonds drin ist. Da hast du natürlich auch ganz viele alte Bürohäuser. Ja, was wird dann mit denen? Was mache ich mit denen? Das wird ja auch noch spannend.
Genau, ich meine, es ist halt, also damals war es 0, jetzt ist es 2%. So, das heißt am Ende, da muss man wahrscheinlich irgendwo einen Hit nehmen. So, den versucht man natürlich möglichst lange rauszuzögern, würde ich auch machen. So, also ist ja absolut selbstverständlich und man will irgendwie schauen, wie sich der Markt findet. Aber irgendwo wird halt das eine oder andere Investment einfach nicht so toll sein. Ist einfach die Wahrheit, wie halt dieser Immobilienzyklus funktioniert. Aber ja, es gibt neue Möglichkeiten und ich glaube, die bauen sich langsam auf. Man sieht es auch in anderen Märkten. Also man hat zum Beispiel UK, das ganze Bürothema. Ist ja eine klassische, jetzt die Asset-Klasse, die halt sehr gelitten hat natürlich. Aber da sieht man irgendwie viele so Refurbishments wieder. Man sieht, dass da Leute sich auch aktiv wieder, also die großen irgendwie in Blackstone, Ares, Brookfield, wen man da so nennen will, sich dann aktiv wieder Büros anschauen, auch versuchen aktiv in so Repositionings, Refurbishments von Büros reinzugehen, weil sie eben wittern, da ist wieder was. Der Zyklus kommt langsam. Und genau, ich glaube, oft sind das halt, dann ist es wieder dasselbe, was ich vorher gesagt habe, so die Amerikaner sind uns da vielleicht manchmal dann in dem Trend so ein bisschen voraus oder in dem Cycle. Und die fangen aber schon wieder an zu wittern, dass da Chancen sind im Büromarkt.
Wir haben ja vorhin schon mal kurz über Mindset von Banken gesprochen. Das führt jetzt auch wieder zum Mindset. Der amerikanische Markt hat ja relativ schnell die Abwertung für sich abgehandelt, also gerade auch im Bürobereich. Mhm. Die haben ja genauso mit großen Leerständen zu tun gehabt. Keiner wusste, was jetzt mit Homeoffice ist und so weiter. Mhm. Warum tut sich denn der deutsche Markt damit so schwer gefühlt? Dauert das ja alles immer doppelt und dreimal so lange? Ja. Ist das eine Sache des Mindsets? Du hast ja nun auch in Amerika gelebt oder ist das irgendwie strukturell angelegt? Keine Ahnung.
Also wahrscheinlich alles ein bisschen. Also es hat sicher mehrere Faktoren. Es ist, glaube ich, ein anderes Mindset einfach zu sagen, okay, so, das gibt's ja auch, da gibt's ja genug Geschichten oder Stories da dazu. Irgendwie jemand ist insolvent und so. Und in den USA ist es halt so, he tried und dann, also life goes on. Und Deutschland ist vielleicht auch anders behaftet. Und hier ist es halt ähnlich. Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Situation einfach anschaut, wie Banken dann auch mit non-performing loans umgehen, in den USA ist völlig okay, dann halt JLL hier als Broker zu nehmen und dann gibt's halt ein Loan Sale Portfolio und das wird halt relativ, technisch abbehandelt. Und in Deutschland will dann keiner der Erste sein, der irgendwie dann damit in Verbindung gebracht wird. Und das ist dann mehr so eine Reputation-Sache, dass man dann irgendwie diese Loan-Sales nicht über einen Broker handelt und dann irgendwie der weite Markt weiß, da ist bei der Bank Y, die verkaufen jetzt irgendwelche Loans, die nicht so gut funktionieren, versucht es halt dann ja anders abzuhandeln, eher so unter der Hand irgendwo. Und ich glaube, da geht es einfach darum, dass der amerikanische Markt ist sehr professionell, da geht sehr professionell mit diesen Sachen um und der deutsche Markt ist da, also auch was Transparenz generell angeht, im Gesamtmarkt anders aufgestellt und ich glaube, das zieht sich dann da durch. Es kann auch sein, dass, und da glaube ich, es hat vielleicht auch ein Element, dass auch so die Vergütungsstrukturen und so weiter einfach also anders ablaufen. Also da ist viel natürlich auch mit, dass wahrscheinlich diese variable Vergütung ist oft höher, dadurch ist es auch interessant, da schnell auch wieder neues Business zu machen, weil je nachdem, wie so Vergütungsstrukturen dann aufgesetzt sind, ich glaube, kann man allgemein wahrscheinlich sagen, dass einfach diese variable Vergütung da höher ist und das treibt den Markt vielleicht auch schneller, Entscheidungen zu treffen.
Würde es in Deutschland helfen, wenn wir transparenter wären?
Ich denke auch, dass der Markt an sich transparenter wird. Jede Krise bringt den Markt voran in einer Weise, dass er sich professioneller aufstellt, dass er versucht, Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind, zu vermeiden durch ja, bessere Strukturen, bessere Prozesse und genau auch vielleicht einen professionellen Umgang einfach generell mit Themen, die im letzten Cycle halt schwierig waren. Und das sieht man jetzt hier auch. Ich glaube, auch diese Lehre da gibt es Lehren zu ziehen aus dem letzten Downturn jetzt oder seit diesem Zinsumschwung und die werden auch in Zukunft besser anders behandelt werden. Ganz Thema zum Beispiel, was es halt in Deutschland relativ jung gab, war diese ganzen Messloans und da wurden halt Messloans gegeben, die ein professioneller Messloangeber aus USA und UK nie gegeben hätte. War halt dann, zu der Zeit hat man da gute Returns gemacht, die Leute haben, und das auf, also es ist immer, der Markt zieht so ein bisschen mit und dann irgendwie muss man entweder auf diese LTCs hochgehen und auf dieses Pricing runtergehen oder halt man macht diese Deals nicht. In der Zeit haben die Deutschen, oder im deutschen Markt gab es dann Messfinanzierer, die halt sehr auf knapper Kante das irgendwie genäht hatten. So. Und da ist, glaube ich, die Lehre jetzt so bei den einen oder anderen, was man halt da besser machen kann. Und es wird sicher den deutschen Messmarkt voranbringen. Also jetzt die jetzt da in den nächsten Jahren in Deutschland Mess anbieten, werden sicher professioneller aufgestellt sein, als das vielleicht in den letzten Jahren teilweise der Fall war.
Aber glaubst du ganz persönlich, dass, wir gehen jetzt mal davon aus, zwei Jahre später, drei Jahre später und wir sind wieder auf dem Weg nach oben, dass wir dann nicht wieder alles vergessen haben, was wir jetzt gerade gelernt haben? Weil das ist ja so das Übliche.
Ich glaube, es ist zum gewissen Maße kommt es immer irgendwo zu dieser Übertreibung. Deshalb ist der Immobilienmarkt so zyklisch, wie er ist. Er hat natürlich lange Vorlaufzeiten. Erstmal fängt irgendwie an, ein Büro zu bauen und ist in zwei Jahren fertig und dann in der Zwischenzeit kann viel passieren.
Zwei Jahren ist jetzt schon sehr optimistisch,
genau,
oder?
Also genau, oder zwei, drei Jahren. Aber es ist natürlich, da ist man schnell halt in der Zeit. Also man muss natürlich in Vorleistung gehen bei einer Vision und hat dann aber doch eine relativ lange Zeit, in der viel passieren kann. Und das ist einfach das Schicksal der Immobilienklasse, erste Klasse generell. Dadurch passiert es halt, dass dann es zu Übertreibung kommt, dass zu viel gebaut wird und der Markt dann weswegen auch immer ein bisschen wegbricht und dann hat man halt diese Zyklen, die da einfach drin sind.
Ein Beispiel dafür ist ja für mich so ein bisschen der Logistikmarkt, ne? Ja. Also wir haben ja jetzt sehr lange gesehen, viel Transaktionen, es wurde viel gehypt, es war die beliebteste Asset-Klasse bei allen irgendwie und jetzt sehen wir ja, dass es ganz schön wieder nach unten geht, auch die Mieten gehen nicht endlos nach oben, Überraschung.
Das ist halt der klassische Fall dann wieder in einem kleineren Teil des Immobilienmarkts. Ja, also ich glaube generell, also letztes Mal zur Logistik, es gibt natürlich jetzt wieder einen anderen Trend, also gibt ja dann diese ganze Thematik mit, was braucht es, wenn hier so eine Bundeswehr, was weiß ich, wie viel, 100 Milliarden
Infrastruktur
investiert.
Und
genau, was heißt das am Ende für den Logistikmarkt zum Beispiel? Ich glaube, da sind meine Kollegen dann, die sich mit dem Thema Logistik auf der Investmentseite beschäftigen, wahrscheinlich die richtigen Ansprechpartner, um da so eine Abschätzung zu geben, was am Ende das für eine Auswirkung hat auf den Gesamtmarkt. Aber klar, genau, da ist natürlich auch in den Zeiten in Corona sind da die Mieten explodiert, weil natürlich irgendwo die Nachfrage extrem hoch war, hat sich dann wieder irgendwo relativiert. Jetzt hat man so eine Zweiteilung, ich glaube gerade eher so ja, ich sag jetzt mal, in den, im Osten von Deutschland ist ein bisschen zu viel gebaut worden. Hat natürlich wahrscheinlich auch Gründe, also ich meine, diese Logistikrouten, die dann aus irgendwie Polen, Ukraine kommen, die sind natürlich jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich so stark benutzt, wie das halt vor dem Krieg war.
Du hast halt auch dort Flächen gehabt, wo du anderswo keine Flächen mehr hattest.
Genau, und da wurde halt einfach sehr viel gebaut. So, da ist es natürlich jetzt schwieriger zu finanzieren, aber in, ja, ich sag mal so in den Großstädten jetzt in diesen Ballungsräumen so um München oder jetzt auch im Nordrhein-Westfalen, so in diesen Bereichen, also da kann man schon immer noch gut Logistik finanzieren, auch spekulativ irgendwie ohne Vorvermietung, auch da haben wir gerade einen Deal abgeschlossen. So. Also das funktioniert schon, aber es wird dann, die Investoren und auch die Finanzierer werden natürlich wählen, gezielter, was am Ende noch funktionieren kann.
Ja. Mhm. Was glaubst du, wir gucken ja jetzt immer, wir haben das ja sehr scharf alle getrennt, Neubau und Bestand. Neubau geht ja nicht viel gerade.
Ja.
Wie schätzt du das so ein, diese Bestandsfinanzierung? Wir haben viel das Thema Umwidmung, was ja aber dann am Ende doch nicht so richtig funktioniert.
Genau.
Ja. Das ist eher schwierig, weil auch das ist ja immer eine Finanzierungsfrage.
Genau, und es ist auch oft eine, also wenn man dieses klassische Beispiel, was man jetzt hat, mal zu viel Büro und zu wenig Wohnen. So, dann ist natürlich die erste Überlegung zu sagen, ja perfekt, dann bauen wir einfach alles Büro und Wohnen um, was ja an sich eine schöne Idee ist. Es ist oft relativ teuer, das zu tun, und das Problem ist auch dann in der deutschen Wohnraumregulierung, da geht es dann um Tiefen von Gebäuden und was da alles notwendig ist an Lichteinfall, und das lässt sich dann oft mit den Büroimmobilien gar nicht so einfach darstellen. Da geht dann viel Fläche verloren und dann kommt man schnell zu dem Schluss, dass man fast neu bauen kann für diese Umwidmung. Also das sind so Themen, ja, also eher wahrscheinlich schwierig dann oft umzusetzen.
Mhm. Ja. Lass uns am Ende noch mal ganz kurz Basel III.
Mhm.
Schlagwort, was in jeder Finanzierungsrunde.
Ja, genau. Das ist auch eins von den beliebten. Genau, ja, aber wichtig natürlich mal drüber zu sprechen. Ja, Regulierung generell. Es ist die Frage, wie sehr man das auch will von einer Aufsichtsperspektive. Umso mehr man die Banken reguliert, umso mehr wandert es ab in Richtung irgendwie Private Credit, Debt Funds und so weiter. Also was man damit eigentlich macht, ist, man schafft eine sehr harte und schwierige Umgebung für die Banken, was man natürlich, also ich verstehe schon diesen Grundsatz zu sagen, okay, wir wollen nicht, dass sie irgendwie wilde Finanzierung hier aufsetzen und am Schluss kommt der nächste Downturn und es fällt alles irgendwie zusammen, und ist natürlich auch für den Gesamtbankensektor und für die wirtschaftliche Entwicklung von dem Gesamteuroparaum und so weiter natürlich wichtig, dass die Banken stabil sind. Aber man muss vorsichtig sein, dass man jetzt nicht überschießt, weil man dann am Ende nur die so Tür und Tor öffnet für andere Leute, die nicht reguliert sind. Ja, und dann, klar, kann man natürlich sagen, irgendwie die nehmen am Ende irgendwie den Private Hit und es ist irgendwie Private Money, das verloren geht und so weiter. Ja, I don't know. Also ich werde immer ein bisschen vorsichtig, ob das dann am Ende so viel besser ist, wenn man diese Regulierung zu weit fährt. Und
ich höre so ein bisschen Skepsis raus.
Ja, dann habe ich es, genau. Das wollte ich rüberbringen. Also das ist so als Ziel. Ja, deshalb denke ich, Regulierung zum gewissen Maße verständlich, aber überbordende Regulierung führt am Ende dazu, dass es nur in andere Bereiche abwandert, und who knows, was dann da passiert, wenn da mal ein Downturn ist und es sind alles irgendwie, klar, es ist irgendwie Private Money, das verloren geht, aber weiß man auch nicht so genau, was dann da die Folge ist, wenn das irgendwie in dieser Schattenbankenwelt irgendwo finanziert wird.
Wenn du jetzt aber mal den globalen Blick, wir kommen jetzt wieder drauf, weil du ja auch in Amerika gelebt hast, mal nimmst, was würdest du dir denn für Deutschland wünschen? Was sollte denn in Deutschland passieren, damit die Finanzierung wirklich irgendwie, also super geht?
Ja. Also ich glaube generell, was ich mir wünschen würde für so vielleicht den deutschen Finanzierungssektor oder generell für den Markt hier auf der Finanzierungsseite, ist, glaube ich, ein bisschen offener zu sein, was international passiert. Manchmal wird es so ein bisschen abgetan, ein bisschen mehr auf sich zu trauen in Zeiten wie diesen, weil normalerweise sind es die Deals, die schwierig werden, sind nicht die, die man heute macht, sondern das sind die, die man in 5 Jahren macht, wenn der Markt richtig hot ist. Und ich glaube, dass da ist manchmal dieses, ich würde mir wünschen manchmal, dass, und ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, wenn man in diesen Situationen drin ist, man muss seinen Investoren irgendwas verkaufen auf der Debt Fund Seite oder auf der Equity Seite, man muss den irgendwann vorstellen, was auf der Bankseite verkaufen, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass man mehr antizyklisch denkt, weil jetzt ist eigentlich die Zeit, eher mutig zu sein. Man hat jetzt ein gewisses Level gefunden und jetzt ist es eher eigentlich der richtige Zeitpunkt, um bei der Struktur mal ein bisschen lockerer zu sein oder ein bisschen mutiger zu sein, auch wenn man jetzt Richtung LTVs und LTCs denkt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt dann, also es entwickelt sich wahrscheinlich eher in eine gute Richtung als in eine schlechte, wo wir jetzt aktuell stehen. Und auch wenn es zum Beispiel Thema Homeoffice und Work from Home, auch da sieht man die Tendenz ist eher, dass die Leute schon vermehrt wieder ins Office gehen. Werden die genau den gleichen Wert erreichen wie damals? Weiß ich wahrscheinlich nicht, genau. Aber trotzdem, glaube ich, könnte man etwas mutiger sein, also antizyklischer zu denken. Das würde ich mir wünschen, ja.
Na, das ist doch das perfekte Schlusswort. Da denken jetzt mal alle, die den Podcast hören, drüber nach. Ja. Und denken ab sofort mal ein bisschen anders, ein bisschen um die Ecke und ein bisschen strategisch, weil du hast ja vorhin gesagt, also die Dinge, die am amerikanischen Markt gehen, irgendwann nach UK und dann sind sie im europäischen Markt. Also es würde sich ja lohnen, wenn ab und zu mal alle über einen großen Teich schauen würden.
Ja, genau. Das sind viele interessante Sachen. Ja.
Dominik Rüger. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und die Einblicke.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.